Jetzt werden wir mal etwas grundsätzlicher. Was war eigentlich zuerst da? Spitzes oder rundes Ende des Eis? Unser Tagesthema ist das perfekte Ei und das hat eben ein spitzes und ein rundes oder ein spitzeres und ein runderes Ende. Doch warum eigentlich? Und was kommt zuerst auf die Welt? Zeit für ein Duell. Und dafür hat sich unser Reporter Lars Westermann den ultimativen Gegner gesucht.
Da steht es vor mir, aufrecht wie die Kuppel einer Kathedrale, halb versunken im Edelstahl des Bechers, noch leicht dampfend und von milchkaffeebrauner Farbe. Oben eine angedeutete Spitze, leicht abgerundet. Genau hier muss es passieren. Unter meinen Fingerspitzen schwindet die dunkle, harte Schale. Darunter ein weicher, schneeweißer Inhalt von gleicher Form. Oben etwas spitzer, unten dafür runder. Aber Moment mal, wieso eigentlich oben und unten, wieso spitz und rund?
Da streiten sich die Gelehrten drüber. Das Naheliegendste mag vielleicht sein, dass hier physikalische Kräfte eine Auswirkung haben.
Die Dame sitzt nicht an meinem Frühstückstisch. Dr. Inga Thiemann ist Leiterin des wissenschaftlichen Geflügelhofes in Rommerskirchen und eine echte Hühnerexpertin. Sie hat eine Erklärung dafür, warum das Ei ein rundes und ein eher spitzes Ende hat.
Nämlich, dass das Eierlegen gegen einen Muskeltonus und gegen die Schwerkraft passiert und dadurch das runde Ende vermutlich zuerst durch den Uterus und durch die Kloake nach außen gelangt und das spitze Ende folgt.
Andere Experten glauben, dass die Form der Bauchhöhle des Huhns auch dem Ei seine Form aufdrückt. Und in der Zeitung steht etwas von einer Studie, die besagt, dass es keineswegs so ist, dass immer das runde Ende zuerst das Licht der Welt erblickt. Einzelne Hühner in Bezug auf Legerichtung und Eiform aber durchaus Präferenzen haben. Da fragt man sich natürlich, ob man dem Ei ansieht, wer es gelegt hat.
Sie können die Eier tatsächlich einzelnen Hennen zuordnen. Über die Schalenform geht das. Die ist uns aber nicht so zugänglich wie letztendlich die Schalenfarbe. Und da gibt es Hennen, die legen gesprenkelte Eier, es gibt Hennen, die legen besonders helle Eier, dunkle Eier und das alle innerhalb einer Rasse, sodass man da durchaus einzelne Eier nach Hennen sortieren kann. Das haben wir auch schon selber gemacht.
Apropos Farbe, schon der zweite Löffelstich geht ins Gelbe. Zähflüssig, wachsig liegt es vor mir, das Dotter. Einst gedacht als Wegzehrung für ein Vogelleben vor dem Schlupf, nährt es inzwischen doch häufiger andere Zweibeiner. Dabei ist das Gelbe vom Ei eines der größten Wunder der Biologie.
Das Besondere am Eigelb ist eigentlich, dass es eine Zelle ist. Es ist eine einzige Zelle. Es sind die größten Zellen im Tierreich, auch Menschen eingeschlossen. Das ist die Gemeinsamkeit dann auch wieder mit der menschlichen Vermehrung. Es handelt sich um ein Embryo, der in einem bestimmten Stadium aufhört, sich weiterzuentwickeln. Und um einen riesen Haufen von Nährstoffen, der dafür sorgt, dass später mit unter Zugabe von Wärme sich dieser Embryo weiterentwickeln kann.
Trotz dieses Wunders, mir ist das Dotter mal wieder viel zu klein. Aber diese Farbe, nicht gelb, nicht orange, sondern ein sonniger, warmer Ton irgendwo dazwischen.
Das passiert letztendlich über eine Farbschablone. Jeder Produzent, der Legehennen hat, sucht das Futter anhand einer Dotterfarbschablone aus und sucht sich seine Dotterfarbe dadurch selber aus. Und dann kommt dazu, dass Deutsche gerne dunkle Dotter essen, weil sie vermeintlich ja besonders gesund sind.
Nach dem dritten Löffel ist von Gelb nichts mehr zu sehen. Die weiße Hülle und etwas von der braunen Schale umgeben einen Hohlraum, wo eben noch das Dotter war. Das Ei, ein Lebensmittel in drei Schichten? Tatsächlich sind es wohl noch mehr. Von Inga Thiemann erfahre ich, das Huhn baut das Ei von innen nach außen. Aus dem einzigen Eierstock gelangt die Eizelle in den Eileiter. Dort wird das Dotter angebaut.
Es geht dann weiter, diese Dotterkugel rutscht weiter durch den Eileiter. Das Erste, was wir dann natürlich sehen, ist, dass um die Dotter herum ein ganz dünnes Häutchen ist, was die Zelle zusammenhält. Und dann im Verlauf der weiteren Eireifung Eiweiß angelagert wird.
Soweit so gut. Aber vor dem Kochen ist das Eiweiß so flüssig wie das Dotter. Eigentlich würde man die gelbe Blase in der Spitze oder am Boden des Eis vermuten. Tatsächlich finde ich es aber zuverlässig immer in der Mitte vor.
Das wird von sogenannten Hagelschnüren gehalten. Das ist wichtig, weil die Keimscheibe nicht an den Rand des Eis gedrängt werden kann, weil es dort dann verklebt mit verschiedenen Schichten. Deswegen ist der Embryo darauf bedacht, immer in der Mitte zu liegen und möglichst auch Erschütterungen abzufangen.
Mein Ei ist weg. Zurück bleibt die leere Schale. Zwar dünn, aber erstaunlich robust. Sie ist wohl der wichtigste Schutz des Eis. Woher nimmt das Huhn die Originalverpackung? Es trägt doch keinen Kalkvorrat herum, um die Eier einzuwickeln.
Es ist tatsächlich so, dass es eine sogenannte Schalendrüse gibt, die für die Sekretion von Phosphor und Calcium zuständig ist. Das alles findet sich im Uterus. Das ist der Ort, in dem die Schale gebildet wird und das in verschiedenen Schichten. Also zunächst lagert sich eine Schicht an, die eher senkrecht gebaute Phosphor-Calcium-Verbindungen hat. Es lagert sich danach eine andere Schicht über, die dafür sorgt, dass die Eischale nach wie vor Poren hat. Und letztendlich erst bildet sich in die sogenannte Cuticula, die das Ei nach außen hin abschirmt, aber nach wie vor durchlässig ist. Das Ei atmet also und nimmt auch Geruchsstoffe oder Feuchtigkeit von außen auf.
Und schön aussehen tut sie auch, jedenfalls diese braune, natürliche Schale, auch wenn sie jetzt ihre Form verliert. So ein weißes Industrieei käme mir jedenfalls nicht ins Haus.
Sie nehmen nämlich einem braunen Ei durchaus ab, dass es ein Bio-Ei ist, einem weißen Ei aber nicht, was völliger Nonsens ist, weil beide Wirtschaftsgeflügellinien gleichermaßen in Biohaltung, in Bodenhaltung und auch in Freilandhaltung ebenso wie in Kleinbullieren halten können. Das trifft keine Aussage darüber, was die Qualität des Eis ausmacht, ob Bio oder nicht Bio.
Ist trotzdem schöner.
Lars Westermann war das. Für D-Radio Wissen, unser Thema des Tages ist das perfekte Ei. Auch natürlich bei Google Plus und bei Facebook. Dort schreibt Tula Simon, Eier als Nahrungsmittel sind nie moralisch korrekt und darüber hinaus ziemlich überflüssig. Und dann kommt folgender Satz, liebe experimentierfreudige D-Radio Wissen Redaktion, testet doch mal Alternativen. Avocado auf Brot, Rührtofu mit Pilzen und Schnittlauch, Kuchenbacken mit Sojamehl oder zerdrückter Banane. Ist das für euch eine ernst gemeinte Alternative oder dann doch etwas zu heftig?